Hallelujah. Hallelujah. Seid ihr alle wach?
Amen.
Yes.
Hallelujah. Was für eine gesegnete Zeit im Lobpreis. Vielen Dank dafür an das Team. Bevor wir anfangen, würde ich euch gerne einen Witz erzählen. Ist das okay?
Ja.
Können wir ein bisschen Spaß haben?
In der Kirche.
In der Kirche, was? Also der Witz geht so. Es ist ein kleiner Junge. Der ist in einer sehr christlichen Familie, wächst er auf, sehr, sehr katholisch, okay, sehr streng katholisch, sehr gläubig. Und so sehr, dass die Mutter sogar so eine heilige Maria an den Eingangsbereich gestellt hat, da wo sie ihre Schuhe ausziehen. Sobald man reinkommt, sieht man diese heilige Statue von der heiligen Maria dort. Und der kleine Junge weiß ganz genau, das ist die Mutter Gottes, das ist heilig in diesem Haus. Und so gewöhnt sich der Junge an, auch nachts oder abends vor dem Schlafengehen zu beten. Und eines Abends denkt er sich so, boah, ich brauche ein neues Fahrrad. Also was macht er? Er kniet sich am Abend hin, so wie jeden Abend, und sagt, Gott, ich will ein neues Fahrrad. Bitte schenk mir ein neues Fahrrad. Und er sagt Amen und legt sich hin und voller Erwartung wacht er am nächsten Morgen auf und geht durch seinen Tag und den ganzen Tag über wartet er, dass ein Fahrrad irgendwie auf übernatürliche Weise zu ihm kommt. Und am Abend ist wieder Schlafenszeit und kein Fahrrad. Habe ich gesagt, Herr, gut, vielleicht braucht Gott ein bisschen, vielleicht hat er mich nicht richtig gehört, ich probiere es heute Abend nochmal. Kniet er sich nochmal am Abend hin und betet ein bisschen lauter, sagt, Gott, gib mir ein Fahrrad. Legt sich wieder hin, geht schlafen und am nächsten Tag wieder kein Fahrrad. Und der kleine Junge denkt sich so, Mann, was braucht es, damit Gott mir endlich mein Fahrrad schenkt? Und dieser kleine Junge war sehr schlau und hat halt viel drüber nachgedacht und hat gedacht, ha, ich habe eine Idee. Und er nimmt die Statue von dieser Maria, nimmt sie, während seine Mutter mal nicht aufpasst, wo sie gerade vielleicht am Waschen ist oder irgendwas anderes machen. Er nimmt diese Statue, die richtig schwer ist, und zieht sie hinten in den Schuppen. Legt sie in den Schuppen rein und tut eine Decke drüber legen. Und geht nach Hause und die Mutter hat selber nicht gemerkt, dass die Statue fehlt. Und es ist abends und es ist wieder Schlafenszeit und der kleine Junge geht wieder in sein Zimmer, kniet sich vor sein Bett und sagt, so Gott, wenn du deine Mutter wieder sehen möchtest, dann will ich, dass am Morgen Fahrrad da steht. Halleluja.
Amen.
Ich finde den so toll. Und er passt zum Thema Gebet, deswegen habe ich gedacht, das ist gut für heute Morgen. Halleluja. Zum Glück haben wir hier keinen religiösen Geist drin. Halleluja. Halleluja. Gebet, Gebet. Halleluja. Das ist ein gutes Thema für Christen. Das Thema Gebet. Halleluja. Gebet ist keine Option für einen Christen. Es ist lebensnotwendig. Es ist essentiell. Ich sage das nochmal. Gebet ist keine Option für einen Christen. Es ist lebensnotwendig. Essentiell. Wenn wir uns nicht bewusst machen, wie wichtig Gebet in unserem Leben ist als Christen, dann ist uns nicht bewusst, wie es aussieht, so wie Jesus zu laufen. Dann können wir nicht lernen, so zu sein wie er. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und heute möchte ich ein bisschen darüber lehren. Jogi hat es schon so viel Nettes gesagt heute Morgen, aber ich bin selber auch noch auf diesem Weg, die Tiefe zu lernen, den Herrn näher zu kommen, in meiner Gebetszeit, weil ich habe so einen Hunger, Gott besser kennenzulernen. Die Bibel sagt uns, dass wir Gott nicht kennen können, ohne diese Lebenseigenschaft, ohne dieses essentielle Thema Gebet. Und ich werde auch ein bisschen tiefer gehen. Ich hoffe, dass ihr vielleicht irgendwas zum Schreiben habt, weil ich glaube, diese Punkte, diese Lehre, die ich heute Morgen mitgebracht habe, die kann einigen von euch helfen, weil sie hat mir sehr viel geholfen. Diese Dinge, die ich heute mitgebracht habe, diese Bibelstellen und diese Zeugnisse, das sind Lebensmomente in meinem Leben. Oder das sind Momente in meinem Leben gewesen, wo ich den Herrn ernstlich gefragt habe, mir zu zeigen, wie ich ein siegreiches Leben führen kann als Christ. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass die Punkte, die ich heute Morgen erwähnen werde, nicht nur dafür da ist, damit ihr in den Dienst kommt, damit ihr in den Ministry kommt, damit ihr anfangen könnt zu predigen. Darum geht's nicht. Das müssen wir uns verstehen. Das musste ich zuallererst verstehen, als der Herr mich auf diese Reise mitgenommen hat, damals noch in den USA. Ich war ein junger Bibelstudent und als Student in der Bibelschule bist du irgendwie so ein bisschen getrimmt, dahin zu kommen, irgendwann mal vorne zu stehen mit einem Mikrofon und den Leuten irgendwas zu geben, eine Predigt, ein paar gute Worte, vielleicht Hand aufzulegen. Das sind alles Dinge, die Hammer sind. Die gehören dazu, wenn du im Dienst bist, wenn du dafür berufen bist. Aber diese Dinge kommen nicht. Oder Gebet ist nicht, um diese Dinge zu bekommen. Das müssen wir uns verstehen. Gebet ist, um ein siegreiches Leben als Christ zu führen. Gottes Stimme täglich zu hören. Gebet positioniert uns. Und das ist, was wir verstehen müssen. Wir haben es vorhin schon im Zeugnis gehört von Yogi, von seinem Freund. Kommunikation ist wichtig. Sein Freund, hätte er sich nicht mit seiner Frau hingesetzt und kommuniziert, wären diese Lügen niemals hoch in die Wahrheit, ins Licht gekommen. Kommunikation hilft uns, connected zu bleiben. Und so ist es auch mit Gott. Unsere Kommunikation mit Gott darf nicht einschlafen. Das ist so wichtig. Und das habe ich auch schon früh gelernt. Vor allem als, wie gesagt, als junger Mann oder junger Mensch, der auf dem Herzen hat, Gott zu dienen und Menschen etwas weiterzugeben, was im Wort Gottes steht und was Gott ihm gegeben hat. Das Problem ist das, wenn du darauf fokussiert bist und nicht auf Gebet und nicht darauf, Gottes Stimme in deinem Leben zu haben, dann wiederholt sich das. Und so wie wir vorhin gehört haben, dann machen wir es in unserer eigenen Kraft. Aber wir haben gehört, dass es nicht klappt, wenn wir versuchen, es in eigener Kraft zu tun. Amen?
Amen.
Come on. Deswegen, lasst uns wirklich in diesem Gebetsleben wandeln. Lasst es nicht nur eine Zeit in zwei Wochen oder in ein paar Wochen des Jahres, wo wir intensiv beten und fasten. Lass uns wirklich dieses Gebetsleben, das wir in der Fastenzeit lernen, mitnehmen. Auch wenn wir wieder anfangen zu essen oder wenn wir wieder zu unseren Süßigkeiten und Säften zurückkehren. Wenn wir das wieder genießen dürfen. Lass uns weiterhin genießen, diese intensive Zeit im Gebet zu haben. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, dass das Fasten uns in diese intensive Gebetszeit reinleitet. Aber das Ziel ist nicht, da wieder rauszukommen, sondern da drinnen zu bleiben. Und wenn du noch nicht da drinnen bist oder wenn du es noch nicht geschafft hast, dann ermutige ich dich, einfach weiter zu fasten. Faste, bis du es hast. Die Gemeinde hat heute offiziell den Fastenzeitabbruch, richtig? Ihr seid fertig. Wenn du aber selber merkst, ich habe diesen Durchbruch noch nicht erlebt, sei mutig, faste einfach weiter. Mach weiter. Wenn du merkst, ich bin noch nicht da, ich habe meinen Durchbruch noch nicht bekommen, es ist okay, wenn du weitermachst. Bleib drinne, weil es ist so viel wichtiger für die Zukunft, in dieser Gebetszeit, in dieser Tiefe zu kommen. Jetzt schon, als zu warten, bis wieder die Fastenzeit im September wieder anfängt. Oder vielleicht nächstes Jahr. Okay? Halleluja. Wir beziehen Leben und Kraft vom Gebet. Wir lesen das im Römer 12. Im Römer 12 und 12, ich werde es jetzt nicht lesen, aber hier steht, dass ein christliches Verhalten ein Leben des Gebetes ist. Das heißt, ein Christ, wie verhält sich ein Christ? Ein Christ verhält sich in dem Sinne, dass er Gebet als erste Option in seinem Leben sieht. Als Hauptoption. Die Frage ist die, wenn du dich Christ nennst und etwas passiert in deinem Leben oder jemand um dich herum hat Schwierigkeiten oder du selber hast vielleicht gerade Schwierigkeiten, du bist krank geworden oder irgendwas, was ist dein erster Einfall? Was kommt dir zuerst? Suchst du Hilfe bei Menschen? Suchst du Hilfe vielleicht beim Arzt? Suchst du Hilfe in der Kirche? Das sind alles Dinge, die wir für gut empfinden. Das ist nichts Schlechtes. Aber was ist deine erste Reaktion? Im Römer 12 und 12 werden wir herausgefordert, dass die erste Reaktion, die wir haben als Christen, immer Gebet ist. Immer zu Gott zu kommen. Egal, was wir erleben. Egal, ob es gute Zeiten sind oder schlechte Zeiten. Egal, ob die Sonne scheint oder nicht. Im Kolosser 4 und 2 steht, höre nie auf zu beten und dann zu geben. Also wir beten und was wir im Gebet empfangen, geben wir weiter. Die Bibel ist so klar im Thema Gebet. Und vielleicht sind es Bibelverse, die ich euch heute erzähle, die ihr schon gehört habt, schon mehrere Mal gehört habt. Wir hören diese Bibelverse ständig. Aber worum es mir heute geht, und das ist so meine Hoffnung so für heute Morgen, nicht nur für euch, sondern für mich auch, dass wir alle ein bisschen herausgefordert werden. Amen. Weil ich selber auch möchte ein bisschen herausgefordert werden. Ich möchte tiefer gehen in meinem Gebet. Weil Gott ist da drinne. Auf Englisch heißt es the secret place. Der geheime Ort. Da ist Gott gefunden. Hey, wenn wir anfangen zu lernen, wie es im Wort steht, aus diesem Leben, aus diesem Ort, diesem geheimen Ort zu leben, dann können wir den Menschen um uns herum so viel mitgeben. Wir sind uns das nicht mal bewusst. Wenn wir aus dem Secret Place, aus diesem geheimen Ort heraus, aus unserem Gebetsleben heraus leben, wenn Gebet in unserem Leben das A und O ist, diese Kommunikation mit Gott, dann helfen wir Menschen um uns herum, ohne es überhaupt zu wissen. Wisst ihr das? Weil es aus uns heraus sprödelt. David sagt es so, mein Becher fließt über. Amen. Im Psalm 23. Wie kann dein Becher überfließen? Indem du mehr und mehr Zeit hast mit dem, der die Einfüllung gibt. Und der Einzige, der uns einfüllen kann, ist der Heilige Geist. Ist Gott. Und es kommt durch die Kommunikation, durch die Zeit mit ihm. Amen?
Amen.
Amen. Ich hoffe, das ist ein bisschen okay für euch. Ihr seid alle so ruhig.
Ja, super.
Halleluja.
Das ist das Temperament halt.
Ja. Ich war vor ein paar Monaten bei meinen guten Freunden oben in Solingen. Und es sind Romas. Das sind Gypsies. Und die haben Feuer. Und ich liebe es, vor denen zu predigen, weil die reagieren auch. Aber ich liebe auch die deutsche Kirche. Ich lerne. Halleluja. Aber meistens ist es sowieso so, dass ich meine Predigten oder meine Lehren selber voll genieße. Deswegen, meistens komme ich hier überhaupt gar nicht hin, ohne davor selber schon gefüllt zu sein. Dann bin ich ein bisschen angeschwipst im Heiligen Geist. Dann ist es mir meistens egal. Halleluja. Gott ist hier.
Amen.
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 Halleluja. Wenn ein Christ aufhört zu beten, stirbt er ab und wendet sich von Gott ab. Habt ihr schon mal Christen kennengelernt, die sich von Gott abgewendet haben?
Ja.
Die eingeschlafen sind, die ausgestorben sind? Habt ihr schon mal den Prozess beobachtet? Das allererste, was dieser Christ aufhört zu tun, ist zu beten. Zeit mit Gott zu verbringen. Und wenn ich sage zu beten, ist es nicht nur, so wie der kleine Junge, abends vorm Bett zu knien und Gott nach Sachen zu fragen. Wenn ich hier vom Gebet rede, rede ich von diesem Secret Place, von diesem Leben, wo wir im Wort und in Kommunikation mit Gott verbringen. Wenn wir aufhören, mit Gott Zeit zu verbringen, dann hören wir auf, mit der Quelle des Lebens Zeit zu verbringen, dann sterben wir aus. Und ich habe das sehen dürfen in den USA, in Europa, es passiert überall, dass Christen einschlafen, dass Christen aussterben, dass der Geist in ihnen einschläft, kalt wird. Und eine Sache, die, und das ist wirklich eine Warnung für uns, eine Sache, die wir immer sehen dürfen, ist, Es ist, weil die Leute aufgehört haben zu beten. Es ist, weil die Leute aufgehört haben, Zeit mit Gott zu verbringen. Weil sie zu beschäftigt wurden mit anderen Dingen. So viele Pastoren, so viele Leiter, die ich kennenlernen durfte, wo angefangen haben, kalt zu werden gegenüber Gott. Und es gibt viele Pastoren, die angefangen haben, in die Welt zu gehen. Warum? Weil sie so beschäftigt wurden mit Dienst, mit Kirche, mit den Problemen anderen, mit Events, dass sie vergessen haben, Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist so gefährlich.
Ja. Ja. Kann man das nicht gleichzeitig machen? Events? Ich meine, das ist ja...
Dazu kommen wir noch. Halleluja. Genau. Aber es ist so schnell passiert, so wie wir vorhin gehört haben, dass die Ablenkungen dieser Welt uns einnehmen und dass wir auf alles andere fokussiert sind. Und wir dann Dinge tun für Gott, aber ohne Gott. Und es passiert ganz schön schnell. Aber es gibt Momente, es gibt Wege, wie du diese Dinge gleichzeitig tun kannst, wie die Schwester gerade genannt hat. Wenn du in Gott bleibst, wir lesen ja auch im Timotheus, dass wir ständig im Gebet sein sollen, dass es möglich ist, eigentlich ständig im Gebet zu sein. Und das ist etwas, das du in dieser Zeit der Kommunikation trainierst. Aber das Problem ist, dass die meisten Christen denken, dass wenn sie ihr Leben Jesus geben, dass sie automatisch da drinne sind. Und das ist ein Problem, weil du bist nicht automatisch da drinne. Dein Geist ist nicht automatisch gepolt zu beten. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wir müssen erst dieses Fleisch trimmen, damit der Geist lauter werden kann, damit der Geist übernehmen kann in unserem Leben. Aber dazu kommen wir später mehr. Halleluja. Thank you, Jesus. Jesus, hilf uns, Herr. Hilf uns, ein Gebetsleben zu führen, wie du es getan hast. Geist Gottes, hilf uns, so wie Jesus zu sein. Offenbare uns den Sohn. Offenbare uns Jesus. Halleluja. In Matthäus 25 lesen wir von diesen Jungfrauen. 10 Jungfrauen, 5 törichte, 5 kluge. 5 von ihnen hatten genug Öl. Die anderen 5 haben ihr Öl aufgebraucht, weil sie beschäftigt waren, Dinge zu tun, andere Dinge zu tun, als das Öl anzusammeln. Weißt du, dass du in deinem Gebetsleben Öl ansammelst? Weißt du, dass wenn du dir Zeit für Jesus nimmst, dass du in dieser Zeit, dass dein Gefäß aufgefüllt wird mit Öl? Wir kennen alle die Geschichte von den 5 törichten und 5 klugen Jungfrauen, richtig? Wer kennt die Geschichte nicht? Okay, weil sonst würde ich es kurz erklären, aber wir kennen sie alle. Was ist der Unterschied? Was macht uns? Weil wir wissen, dass es alles die Braut Christi war. Wir wissen, dass die Gemeinde damit gemeint ist. Was ist der Unterschied zwischen den törichten und den klugen Jungfrauen? Es ist die Zeit mit Gott. Es ist die Zeit in diesem geheimen Ort mit Gott, dass wenn der Bräutigam wiederkommt, dass das Öl da ist, weil wir es gesammelt haben. Diese Geschichte hat mich so herausgefordert, als ich in den USA war. Ich habe 8 Jahre in den USA gelebt und habe dort meine wunderschöne Frau Lani kennengelernt. Und diese Geschichte von diesen 10 Jungfrauen hat mich am Anfang so verwirrt. Bevor ich überhaupt verstanden habe, was Gebet ist und was das Öl ist, dieses Salböl, diese Salbung in unserem Leben, bevor ich verstanden habe, was es ist, war ich so verwirrt. Und dann habe ich mir Zeit genommen, habe diese Bibelstelle richtig gelesen. Wisst ihr, dass ihr die Bibel lesen könnt und einfach überfliegen könnt? Und dann gibt es Momente, wo ihr dann genauer hinschaut und dann seht ihr Dinge, die ihr davor nicht gesehen habt.
Amen, ja.
Das passiert, wenn wir aufmerksam sind. Gott, wir müssen Gott unsere Aufmerksamkeit schenken. Viel zu oft ist auch unser Gebetsleben einfach mal ein schnelles, ja, ich habe es getan, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich weitermachen mit den wichtigen Dingen im Leben. Gott verdient unsere Aufmerksamkeit. Und wir brauchen, dass wir unsere Aufmerksamkeit in Gott legen. Wir brauchen das.
Ja.
Als ich meine Aufmerksamkeit in diesen Text reingelegt habe und gelesen habe, dass diese fünf Jungfrauen, wo genug Öl angesammelt hatten, die waren nicht im Dunkeln, denen war es nicht kalt, die hatten Öl, das sie genutzt haben, gemeinsam mit den törichten Jungfrauen gleichzeitig, aber sie hatten genug da, dass selbst in der Zeit, wo es ein bisschen länger ging, dass immer noch genug da war, dass es weiter gebrannt hat, ihr Licht. Dass sie noch genug hatten, um ihre Kerzen oder ihre Lampen brennen zu halten. Und bei den anderen wurde es dann kalt und dunkel. Und ich hab den Herrn gefragt, was bedeutet das für uns Christen? Was bedeutet das für mein Leben? Und der Herr ist so treu, dass er uns niemals als eine törichte Jungfrau lässt, ohne uns die Chance zu geben, eine kluge Jungfrau zu werden. Das ist so gut an unserem Herrn. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch diesen Moment, wo der Herr dann kommt, der Bräutigam. Und die fünf Klugen sind noch da und die fünf Törichten sind nicht da. Wenn wir verstehen, dass Gottes Wille nicht dafür ist, dass irgendjemand von uns, dass die Lampe ausgeht, dass das Öl ausgeht und dass wir weg sind von seiner Gegenwart, von seiner Nähe, dass wir ausgesperrt werden, dann verstehen wir, was er wohl gefühlt hat, als er reingelaufen ist und nur noch fünf gesehen hat, wo er 10 erwartet hat. Das sind so Momente dann, wo du denkst, Herr, wie kann ich einer der fünf sein, die da sind und auf dich warten, die genug Öl haben, dass ich nicht rausgehen muss in diese Welt, um zu versuchen, meine Flasche aufzufüllen mit einem Öl, das verranzt ist, das tot ist, das kein Leben schenkt, das keine Wärme schenkt und das mich dazu leitet, dich zu verpassen. Wenn du dir anfängst, so zu überlegen, und sowas kommt in deiner Zeit, wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann hörst du auf einmal seine Stimme und du hörst auf einmal, was er denkt und was sein Herzensschlag ist. Und dann weißt du, dass er nie wollte, dass da nur 5 Jungfrauen übrig geblieben sind. Das ist nicht sein Wille. Wir lesen den Text und wir denken, oh ja, das ist halt, so ist es halt. Hey, sein Herz ist zerbrochen für die 5 törichten Jungfrauen. Sein Herz bricht, wenn er sieht, dass Christen aus der Gemeinde herausgehen, um zu versuchen, in der Welt etwas zu finden, das ihnen Erfüllung gibt. Ich bin mal so gemein und sage es sogar so, es tut ihm weh, selbst wenn Christen versuchen, von einer Konferenz zur nächsten zu rennen und versuchen, dort Erfüllung zu kriegen. Selbst wenn es eine christliche Konferenz ist. Selbst wenn es ein christliches Konzert ist. Dein Öl wird nicht dort aufgefüllt. Vielleicht waren 3 von diesen 5 törichten Jungfrauen waren gar nicht so, dass sie in die Welt gegangen sind und versucht haben, in der Welt ihr Öl zu finden. Vielleicht haben 3 von denen gedacht, ich kann ja zu den anderen Christen gehen oder zu christlichen Veranstaltungen gehen und dort mehr Öl holen. Oder vielleicht kann ich ja auch mir Videos in YouTube angucken von einer Erweckung, die 20 Jahre her ist. Vielleicht kriege ich da irgendwie das Öl. Aber das Öl ist nicht das, das unsere Lampe brennen lässt. Wir können nicht erwarten, dass wir von jemand anders das Öl nehmen können. Von jemandem, der ein Konzert hält oder von einer Konferenz. Das können wir nicht erwarten. Wir gehen dorthin, um ermutigt zu werden, zu Hause das Öl zu sammeln. Im Secret Place, in diesem stillen Kämmerchen, wie Jesus es sagt, schließe dich ein in dieses Kämmerchen, mach die Tür hinter dir zu und suche den Vater, der im Verborgenen ist. Denn der Vater, der im Verborgenen ist, wird dich im Öffentlichen segnen oder dir Gunst geben. Wie können wir ein Leben lernen, dass wenn wir die Events haben, wenn wir predigen gehen, dass unser Geist verbunden ist mit Gott und ständig im Gebet ist. Mein Geist jetzt im Moment ist im Gebet. Aber ich bete nicht mit meinen Wörtern. Aber der Geist in mir betet. Warum? Weil ich mir Zeit genommen habe, bevor ich überhaupt hierher gekommen bin. Ich habe mir Zeit genommen, mich mit Gott zu connecten. Ich habe meinen Geist aufwachen lassen und sagen lassen, Gott, du bist mein Gott. Frühmorgens möchte ich dich suchen. Psalm 63, Vers 2. Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Es durstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch. In einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. Wir leben in so einem Land. Nach was dürstet es uns? Nach was hungert es uns? Der Vers, der erinnert mich an einen anderen Psalm, wo es heißt, wie der Hirsch nach Wasser lechzt meine Seele nach dir. Wie durstig bist du heute Morgen? Wie durstig, wie hungrig bist du nach Gottes Gegenwart? Nicht nur an Sonntagmorgenden oder während ihr eure Zellgruppen habt. Wie durstig, wie hungrig bist du für Gott? Am Morgen früh, am Tag, wo ein ganz normaler Alltag für dich ist. Vielleicht am Morgen, bevor alle aufwachen und deine Kinder in die Schule müssen oder in den Kindergarten oder du zur Arbeit gehen musst oder bevor du am Abend dich hinlegst und vielleicht nochmal eine Serie guckst oder ein Buch liest und ins Bett gehst. Wie hungrig bist du nach seinem Wort, nach seiner Gegenwart, nach einer Berührung von Gott? Ich habe mich die Frage selber auch schon gestellt. Wie hungrig bin ich? Wisst ihr, als Gott zu mir gesprochen hat in 2022, Ende 2021, als er zu mir gesprochen hat, dass er mich nach Europa schicken möchte, er hat mir schon die Vision für Europa schon ein paar Jahre davor gegeben und ich habe nur gewartet, wann die Zeit ist und 2022 hat er dann zu mir gesprochen, dass er mich hierher schicken möchte. Und ich war viel im Gebet. Ich bin nicht einfach hierher gezogen, habe meine Familie genommen und bin einfach hergekommen. Es war eine große Entscheidung. Ich habe mir ein Leben in den USA aufgebaut. Ich hatte dort einen Job, ich hatte dort Familie, habe ich mir dort aufgebaut. Ich habe gekämpft, dass ich meine Staatsbürgerschaft dort bekomme. Es war eigentlich nicht im Plan mit drinne. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, ich soll nach Europa kommen. Meine Frau ist aus Puerto Rico, aus der Karibik. Dort ist es immer warm. Hier in Deutschland ist es nicht immer warm. Deswegen war ich viel im Gebet. Und ich habe aber gemerkt, dass es mit Absicht von Gott war, es mir zu zeigen, dass es mich in eine Zeit des Gebetes leitet. Weil als ich dann angefangen habe, den Herrn mehr und mehr zu suchen, hat der Herr mir offenbart, dass er mich hier in Europa nicht gebrauchen kann, ohne meine Zeit im Gebet. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir sind nicht im Gebet nur für den Dienst. Aber nichts kann aus unserem Leben entstehen, für unsere Familie oder für den Dienst, den er für uns berufen hat. Wir sind alle für etwas berufen. Aber es kann nicht entstehen, ohne diese Zeit im Gebet. Und es ist nicht nur eine Zeit von einem intensiven Gebet ein paar Mal im Jahr, sondern es ist eine Zeit, wo wir lernen, ein Leben des Gebetes zu führen. Ein Leben zu führen, das wie David sagt, Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Es dürstet nach dir, meine Seele. In anderen Worten, Gott, ich habe so Hunger und Durst nach deiner Gegenwart. Ich will nichts anderes tun. Ich will nicht dieses Volk leiten. Ich möchte nicht zu meinem Job gehen, ohne zuerst Zeit mit dir zu haben. Das ist ein Hunger. eines gesunden Christen. Wenn wir nicht hungrig sind für Gott, bevor wir hungrig sind für irgendetwas anderes für den Tag, dann haben wir kein gesundes christliches Leben. Das ist jetzt, das sage ich nicht, um irgendjemanden zu verurteilen, das sage ich, um, das ist eine gute Nachricht. Warum? Weil wenn wir wissen, dass das bei mir nicht so ist, dass ich nicht so Hunger habe am Morgen früh schon nach Gottes Wort oder am Tag, selbst wenn ich in der Arbeit bin, dass ich einfach mal stehen bleiben muss und sagen muss, hey, ich habe so Hunger nach dir. Selbst wenn ich das nicht spüre, wenn ich das nicht in mir habe, dann ist es okay, weil er ist der Heiler. Und er kann uns diesen Hunger schenken, uns heilen. Wenn ich ein kranker Christ bin, kann ich zu meinem Vater kommen, der mein Heiler ist. Amen? Das sind gute Nachrichten. Lass es in dir heraussprudeln. Schau in dich hinein und frage dich selber täglich, wie hungrig bist du? Ich mache das selber mit mir auch. Meine Frau und ich unterhalten uns öfters darüber. Wir fragen uns, wie hungrig sind wir für Gott? Und wir sind ehrlich zueinander. Wenn wir mal eine Zeit lang Gott nicht hören, wenn es ein bisschen schwierig ist, wir sind alle Menschen, wir gehen durch diese Zeiten. Aber es ist gut, darüber zu kommunizieren, darüber zu reden, mit deinem Ehepartner, mit deinem Pastor, aber zuallererst mit Gott. Zuallererst mit Gott. Vergiss nicht, ihm zu sagen, wie es in dir aussieht, weil er sieht es ja sowieso. Er weiß es am besten und er weiß ganz genau, was du brauchst. Schäm dich nicht, zu ihm zu kommen, wenn du mal keine Lust auf ihn hast. Schäm dich nicht, zu sagen, Gott, heute habe ich keine Lust zu beten. Wisst ihr, wie oft ich dieses Gebet spreche? Herr, gib mir Lust zu beten, weil ich habe gerade gar keine Lust zu beten. Er ist nicht sauer, nur weil du gerade keine Lust hast zu beten. Er kommt nicht mit einer Peitsche und sagt, ja, was soll das? Du hast doch jetzt letzte Woche gefastet. Nein, er hilft dir. Amen. Wisst ihr, wie der Heilige Geist noch genannt wird? Der Helfer. Er hilft uns. Als ich trocken war, als ich keine Lust hatte zu beten, ich hatte eine Zeit, wo ich komplett gar keine Lust hatte, Zeit mit Gott zu verbringen, weil ich andere Dinge in meinem Visier hatte, da hat der Heilige Geist mich ermutigt, ihn zu fragen, ihn um Hilfe zu bitten, hungrig zu werden.
Amen.
Es hört sich komplex an, als es ist. Heiliger Geist, hilf mir, hungriger für Jesus zu werden. Heiliger Geist, hilf mir, hungriger für das Wort Gottes zu werden. Heiliger Geist, hilf mir, hungriger zu werden, Zeit mit dir zu verbringen. Heiliger Geist, hilf uns, hungriger zu werden als Braut Christi. Heiliger Geist, hilf uns, hungriger zu werden, das Lamm Gottes anzuschauen, auf Jesus zu schauen, auf das Werk am Kreuz zu schauen. Heiliger Geist, hilf uns, wieder weiche Herzen zu haben, dass wenn wir an das Kreuz denken und an diese Dornenkrone und an die Nägel in seinen Händen und seinen Füßen, dass wir wieder anfangen zu weinen und es uns hungert, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, danke für das Kreuz. Danke für das Leiden, das du auf dich genommen hast. Danke, dass ich nicht diesen Becher, diesen Kelch der Rache Gottes trinken musste, sondern du es für mich getan hast. Geist Gottes, hilf mir, hungrig zu werden, in Gottes Nähe zu leben. Geist Gottes, hilf mir, hungriger nach dir zu sein als nach der Welt. Geist Gottes, hilf mir, ich schaffe es nicht alleine. O Herr, hilf uns als Gemeinde, uns zu demütigen, nicht stolz durch dieses Leben zu laufen, sondern zu sagen, Herr, hilf uns, hungrig zu sein. Hilf mir als Mann, hungrig nach dir zu sein, damit dadurch meine Frau und meine Kinder hungrig werden. hilf mir, hungrig nach dir zu sein, Zeit mit dir zu wollen, damit ich mehr so werde wie du, damit ich mich in dich verlieren kann, damit du in meinem Leben herausstrahlen kannst. Und wenn du Zeit mit Gott verbringst, wenn du ihn anfängst zu suchen, mit einer Ernstlichkeit, dann fängst du an, Gebete zu sprechen, die nicht von dir kommen können. Dann fängst du an zu beten, wie Paulus es gebetet hat. Herr, dass ich dich kenne, in der Kraft deiner Auferstehung und im Mitleiden deines Leidens. Von dir kann so ein Gebet nicht kommen. Aber wisst ihr, wenn wir nicht lernen zu leiden wie Christi, dann können wir die Kraft der Auferstehung nicht kennen. Oder dann kommen solche Gebete aus dir heraus, die sagen, ich bin gekreuzigt mit Christus, nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt leben möchte, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Das sind Gebete. Das sind nicht nur coole Statements, die wir in Facebook und Instagram posten. Das sind Gebete, die von innen kommen. Paulus hat diese Dinge nicht aufgeschrieben, um uns zu zeigen, wie cool er doch reden kann oder was für coole Sprüche er raushauen kann. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, wir sind voll spät in der Zeit. Ich höre jetzt langsam auf, es tut mir voll leid. Aber ich bin so leidenschaftlich. Wir sind nicht mal Hälfte durch meine Notizen übrigens.
Du bist wiedergekommen.
Aber es ist... Ich kann damit aufhören, aber es ist eine Leidenschaft, die in dir entsteht, wenn du anfängst, Gott zu suchen. Und wenn ich noch ein Zeugnis ganz schnell teilen dürfte. Als ich in den USA war und mich vorbereitet habe auf das, was Gott für mich hat, da habe ich irgendwann aufgehört, dran zu denken, was Gott für mich in Europa hat. Und ich habe angefangen zu suchen, was Gott für mich in dem Moment hat. Versteht ihr? Wenn du irgendwas hast, das dich motiviert, Gott zu suchen, dann fängst du an, Gott zu suchen. Und dann wird diese Motivation, war nur ein Einleiter denn? Dann wird deine Motivation eher. Ich war an dem Punkt, wo ich dann, als ich in der Arbeit war, ich hatte ein Büro, ich war zuständig für eine Community, wo Leute drin leben. Das ist so eine Wohngemeinschaft, hier gibt es sowas nicht, aber dort, da gibt es so Golfclubs und alles mögliche, wo Leute jetzt gemeinsam leben. Das ist so eingezäunt, so eine Nachbarschaft. Und dort hast du auch einen Pool und ein Gym, ein Fitnessstudio und alles mögliche. Und die Leute kommen dann zu dir für Fragen oder wenn sie Probleme haben mit ihren Wohnungen oder auch wegen der Miete und alles mögliche. Und ich war dort im Büro und war zuständig für diese Leute. Und ich saß da einfach 8 Stunden dort im Clubhaus und habe meine Arbeit natürlich getan. Und Clubben, ja. Das nennt man Clubhaus, das ist kein Club. Wir sind alle heilig hier. und ich habe so einen Hunger nach Gott bekommen. Und in der Zeit hatte ich schon diese Vision für Europa, aber irgendwas in mir hat diese Vision genommen, hat sie in etwas anderes, und ich glaube, es war der Heilige Geist, weil nur er sowas machen kann. Er hat es in eine Leidenschaft umgewandelt für ihn. Und ich war so hungrig nach Gott, dass ich mir 3 Wecker gestellt habe auf mein Handy. Jeden Tag, während meiner Arbeitszeit, in diesen 8 Stunden, wo ich dort saß. Ich habe mir 3 Wecker gestellt, so Raucherpausen zu nehmen. Ich habe nicht geraucht, aber ich bin rausgegangen.
Jesus-Pause.
Halleluja, Jesus-Pausen. Ich hab mir, egal, jedes Mal, wenn mein Wecker geklingelt hat, egal was ich gerade gemacht habe, ich habe mich entschuldigt, ich bin aufgestanden aus meinem Büro raus und bin hinter in der Florida-Hitze in den einzigen Raum, wo ich ungestört sein konnte, und das war der Heizraum vom Pool. Es war sehr heiß da drinnen, aber ich bin 3-mal täglich da reingegangen, um für 10 Minuten Gott zu suchen. Weil ich habe so einen Hunger nach ihm entwickelt. Und dort hat mein Geist dann angefangen zu lernen, ein Leben zu führen, das ständig im Gebet ist. Weil die ganze Zeit dann, jedes Mal, ich bin in diesen Raum gegangen, habe gebetet, ich bin zurückgekommen, mein Geist hat nicht aufgehört zu beten. In mir hat es immer noch gesprudelt. In mir hat mein Geist immer noch geredet und gebetet und gesagt, Shenke Rabba Sotorobo Sayaraba Shea. Blessed be the name of the Lord. Und es ist aus mir herausgesprudelt. Und jedes Mal, wenn dann jemand reingekommen ist, der ein Problem hatte und ich ihm dann geholfen habe, habe ich nicht gehen lassen, ohne ihm von Jesus zu erzählen. Warum? Weil es aus mir herausgesprudelt ist. Ein christliches Leben ist ein Leben, das im Gebet lebt, damit es aus uns heraussprudelt. Ich glaube, dass der Herr für dieses Haus, für diese Gemeinde ein Gebetsleben kreieren möchte, dass wenn ihr gemeinsam und auch separat im Gebet seid, dass es aus euch heraussprudelt, dass die Menschen einfach angezogen werden. Weil die Gegenwart Gottes zieht Menschen an. Und in die Gegenwart kommen wir, in diesem Gebetsleben. Und wenn wir im Gebetsleben sind, dann sprechen wir mit unseren Arbeitskollegen, dann sprechen wir mit der Frau im Supermarkt und alles, was aus uns herauskommt, ist pure Autorität in Christus. Habt ihr schon mal den Unterschied gemerkt, dass wenn ihr gemerkt habt, boah, jetzt habe ich der Frau gesagt, Jesus liebt dich und es ist nicht irgendwie angekommen, aber ein anderer Moment, wo ihr gemerkt habt, boah, das war jetzt nicht ich, sondern der Heilige Geist in mir, wo gesagt hat, Jesus liebt dich und ihr habt irgendwie einen Unterschied gespürt? Das ist das, wenn wir aus unserem Gebetsleben heraus leben. Und das ist unser Ziel. Weil es macht uns mehr wie Christus. Denn er selber hat dieses Leben geführt, als er hier auf Erden war. Halleluja. Steht mal bitte auf. Ich hoffe, dass ich echt mal nächstes Mal, es tut mir voll leid, aber das mal nächstes Mal durch ein bisschen tiefer gehen kann. Ich habe noch so viele gute, ermutigende Bibelstellen bezüglich des Themas Gebets, aber ich glaube, dass wenn eine Sache wirklich wichtig ist für heute, dann ist es dies. Sei herausgefordert. Und macht mal alle eure Augen zu jetzt. Und ihr könnt jetzt schon anfangen, aber ich möchte, dass ihr das auch mit in euren Alltag nimmt, dass ihr euch täglich fragt. Sei herausgefordert. Frag dich täglich, wie hungrig bin ich für Gott? Und dann bleib nicht dort stehen. Selbst wenn du die Antwort bekommst, selbst wenn du eine Antwort bekommst, wie, boah, ich habe voll Hunger nach Gott oder, boah, es könnte ein bisschen mehr sein, bleib nicht dort stehen, sondern frag nach mehr. Weil er ist der Gott des Meers. Er will immer mehr geben. Du kannst nicht in seiner Gegenwart satt werden. Du kannst erfüllt werden, aber wir werden immer hungriger in seiner Gegenwart. Das ist Gott, der uns überfüllt und uns immer hungriger macht. Weil dadurch wird er uns erweitern geistlich. Deswegen möchte ich dich wirklich bitten, dass du dich selber täglich prüfen tust. Die Bibel sagt, prüft euch, bevor ich es tue. Und es geht hier nicht nur darum, ob du kalt geworden bist, sondern es geht hier darum, wie hungrig bist du nach Gott, damit du überhaupt nicht die Möglichkeit hast, kalt zu werden. Könnte ich das Lobpreisteam vielleicht nochmal haben, vielleicht ein bisschen mich zu unterstützen hier? Und vielleicht sagst du,